Sie hören heute den 10. Beitrag aus der Reihe Solidarität und Teilhabe facettengesellschaftlichen Zusammenhalts in München. Heute geht es um Ableismus. Es geht also um die Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung haben nicht den gleichen Zugang, zum Beispiel zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung oder zur Bildung wie viele andere Menschen. In Artikel 3 Grundgesetz heißt es hingegen, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Auch in der Behindertenkonvention, die seit 2009 in Deutschland gilt, ist festgelegt, dass Menschen mit Behinderungen nicht diskriminiert werden dürfen und Anspruch auf Inklusion in allen Lebensbereichen haben. Das beinhaltet Barrierefreiheit, denn Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am politischen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen Leben ist ganz wichtig. Das Recht auf Selbstbestimmung. Davon haben wir hierzulande, sind wir aber immer noch weit entfernt. Und darüber wollen wir heute informieren und sprechen. Am 2. März fand auf dem Münchner Odeonsplatz die Kundgebung Jetzt erst recht, wir bleiben laut statt. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis Gemeinsam gegen Rechts. Circa 3.500 Menschen waren gekommen und zeigten ihren Unmut über den Rechtsruck in der Gesellschaft. Und der richtet sich auch gegen Menschen mit Behinderung, wie die Behindertenbeauftragte der Stadt München Daniela Meyer auf der Demo erläuterte.
Ich stehe hier heute stellvertretend für eine Gruppe von Menschen, die in der Debatte um den Angriff auf die Vielfalt in unserer Gesellschaft häufig vergessen werden. Als Frau mit Behinderung und in meiner Funktion als ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Landeshauptstadt München möchte ich meiner Community hier und heute eine Stimme geben und zeigen, dass auch wir mit großer Sorge auf die politische und gesellschaftliche Veränderung hier in unserem Land schauen. In den letzten Jahren haben wir Menschen mit Behinderungen uns hart erkämpft, dass wir in den verschiedenen Lebensbereichen mehr teilhaben. Dennoch ist es nicht für alle aus unserer Community möglich, zum Beispiel heute hier bei dieser Demo dabei zu sein, weil uns nach wie vor verschiedene Barrieren behindern. Die Barrieren sind zum Beispiel fehlende Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr, fehlende Assistenz für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf, fehlende Übersetzung in Gebärdensprache für gehörlose Menschen oder in leichter Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und ebenso fehlendes Verständnis für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen, wie zum Beispiel psychischen Erkrankungen oder das Fehlen von taktilen Leitsystemen und Brailleschrift für blinde Menschen. Die Barrieren machen es für unsere Community schwer teilzuhaben, sichtbar zu sein und mit unseren Interessen wahrgenommen zu werden. Häufig werden wir als Letztes mitgedacht und bei uns wird als Erstes der Rotstift angesetzt, wenn es um Einsparungen geht. Der fehlende Wille, uns hier die Zugänge zu eröffnen, die uns zustehen, hat viel mit dem Thema Ableismus oder Ableismen zu tun. Im Gegensatz zu Rassismus oder Sexismus ist Ableismus weniger bekannt. Ableismus ist die Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung. Behinderte Menschen werden oft als anders oder weniger fähig betrachtet und das ist nicht nur falsch, sondern auch verdammt gefährlich. Im Nationalsozialismus wurden Menschen mit Behinderung im Rahmen der Eugenik- und Rassenhygieneprogramme als minderwertiges Leben eingestuft, verschleppt und ermordet. Menschen mit Behinderungen sind auch heute noch überproportional häufiger von Gewalt betroffen. Es ist daher enorm wichtig, dass wir uns alle gemeinsam dafür einsetzen, Gewalt gegen Menschen mit Behinderung zu verhindern. Hierfür braucht es barrierefreie Informations- und Beratungsangebote, bessere rechtliche Rahmenbedingungen und die Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Diese Woche hat der Münchner Stadtrat den 3. Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet. Die vollumfängliche Durchführung aller Maßnahmen aus diesem Aktionsplan und damit die Chance, den Menschen mit Behinderungen hier in München eine stärkere Stimme zu geben, darf nichts an der angespannten Haushaltssituation scheitern. Fast 16 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention zählt mehr denn je, was konkret für die Umsetzung getan wird, wie dadurch die Situation behinderter Menschen verbessert wird und wie Rückschritte verhindert werden. Wir alle zusammen müssen uns für eine inklusive Gesellschaft einsetzen, in der jeder Mensch unabhängig von seinen Fähigkeiten respektiert und wertgeschätzt wird und nicht als Mensch zweiter Klasse abgestempelt wird. Daher meine Forderung und meine Bitte an die Politik und an euch als solidarische Münchner Stadtgesellschaft. Hört uns Menschen mit Behinderung zu. Lasst uns in Kontakt bleiben. Scheut nicht die Begegnung mit uns. Lasst uns Zusammenhaltung zeigen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und gegen den Rechtsruck.
Soweit die Behindertenbeauftragte der Stadt München, Daniela Mayer, auf der Demo Jetzt erst recht, wir bleiben laut, auf dem Münchner Odeonsplatz. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis Gemeinsam gegen Rechts. Auch für Patricia Koller vom Behindertenverband Bayern war es selbstverständlich, an der Demo teilzunehmen.
Weil es mir um die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht und weil ich mitbekomme, wie schlimm es wird, wenn die Rechten regieren, wenn es jetzt immer gefährlicher wird für uns. Also ich bekomme mit, wie viele Menschen mittlerweile Angst haben vor dem, was sich hier in dem Land tut und auch was sich in den Behörden mittlerweile tut. Und das ist einfach wirklich lebensgefährlich für Menschen mit Behinderungen. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass es da eine Gegenbewegung gibt und deshalb bin ich auch heute wieder hier mit dabei.
Und mit Patricia Koller geht's gleich weiter, denn am 12. Juli fand auf dem Münchner Marienplatz wie jedes Jahr der Randgruppenkrawall statt, organisiert vom Behindertenverband Bayern. Vorständin Patricia Koller erläutert, um was es bei der Veranstaltung ging.
Der Randgruppenkrawall ist ein Behindertenprotest, der regelmäßig stattfindet, weil die UN-Behindertenrechtskonvention noch immer nicht umgesetzt worden ist. Also das ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag, den Deutschland unterschrieben hat. Also es ist geltendes Recht, aber wird einfach nicht umgesetzt. Deutschland kriegt regelmäßig eine Rüge, aber es geht nichts vorwärts.
Wer ist denn heute alles da? Hat ja um 14 Uhr gestartet und geht bis 22 Uhr. Wer war schon da? Wer kommt noch alles?
Jetzt ist es
4:45.
Also ich war schon mal da und dann kam der Professor Dr. Michael von Kranach, ganz wunderbarer Arzt, der auch über das Euthanasie-Programm sehr gut erzählen kann, der ist der Profi, also eine Koryphäe. Dann ist die Katrin Langensiepen aufgetreten, das ist eine Europaabgeordnete von den Grünen, die das auch sehr, sehr gut macht und da auch selber kämpft, weil sie auch selbst betroffen ist. Und dann kam der Christian Ude dann doch noch, der kam nämlich heute zu spät, aber ich freue mich sehr, dass er da war. Also es sind 20 RednerInnen angekündigt.
Was liegt Menschen mit Behinderung jetzt am Herzen? Was wurde hier thematisiert? Wo drückt der Schuh?
Also ein großes Problem sind die Behördenprobleme, weil wir sehr, sehr viel Ärger haben, sehr hart kämpfen müssen um das, was uns von Rechts wegen ganz klar zusteht. Also es ist eine Frechheit, dass wir jahrelang vor Gericht ziehen müssen für was, was uns zusteht. Und dann Barrierefreiheit haben wir immer noch nicht. Dieser ganze Ämterwahnsinn mit den Anträgen, also das ist so umständlich alles und dann oft in einem Deutsch, das man nicht versteht. Also manche schreiben, und ich bin jetzt nicht blöd, die lese ich 5-mal und weiß immer noch nicht, was wollen die eigentlich von mir. Und es wird sehr viel schikaniert auch.
Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nehmen für Schikane, für Willkür von Behörden?
Ja, zum Beispiel, dass sie Unterlagen anfordern und wenn man die dann einreicht, dann verschwinden die. So, ja, wir haben nichts bekommen und dann kann man den ganzen Mist wieder von vorne zusammensuchen, neu einreichen. Also das hat schon ein System, das Ganze. Also das passiert sehr oft, dass Unterlagen verschwinden und das ist sehr ärgerlich.
Um welche Themen geht es da zum Beispiel?
Zum Beispiel Anträge aufs persönliche Budget oder eben Mobilitätshilfe. Also alles, was einem halt von Rechts wegen klar zusteht und was nicht so schwierig sein dürfte, dass man es bekommt. Aber sie machen es uns so schwer wie möglich, weil irgendwie Druck von oben ist, dass man möglichst kein Geld für uns ausgibt. Und dann muss man sich eben jahrelang da vor Gericht streiten und die Kraft hat man auch nicht immer. Und gerade wenn es um kranke Menschen geht, ist es halt extrem unfair.
Einer hat, glaube ich, auf dem Podium gesagt, er lebt jetzt nicht, um zu klagen, sondern er lebt, um zu leben einfach. Aber er ist hauptsächlich damit beschäftigt, seine Rechte einzufordern vor Gericht. Kennst du sowas auch?
Ja, also ich wurde auch jahrelang gequält. Und das ist tatsächlich der Auslöser, warum ich das alles gegründet habe. Also ich habe eine große Selbsthilfegruppe gegründet. Wir sind mittlerweile um die 5000 Leute. Dann habe ich den Verein gegründet, den Behindertenverband Bayern. Dann habe ich den Randgruppenkrawall ins Leben gerufen, mache den regelmäßig. Also das hat bei mir eine Wahnsinnsenergie ausgelöst, weil ich mich so geärgert habe, wie man schikaniert wird, wie man fertig gemacht wird, was da auch für ein Psychoterror auf einen einbricht. Das ist sehr, sehr anstrengend und diese Wut, die habe ich dann als Energie genutzt, um was zu bewegen.
Woher kommt es, dass Behörden, auch Politik jetzt da so ein bisschen die Zügel anziehen? Sind das Spargründe jetzt, dass der Haushalt nichts hergibt oder wie ist da die Begründung oder was vermutest du da?
Ja, jetzt müssen sie ja unbedingt für Geld für Waffen raushauen. Und der März hat ja dann schon verkündet, dass man dann die Eingliederungshilfe kürzt. Das hat mich halt sehr geärgert, dass er jetzt ausgerechnet bei den Ärmsten und Schwächsten, also die, die am meisten kämpfen müssen, dann ausgerechnet bei uns kürzen will. Also die, die am wehrlosesten sind. Und das hat mich richtig wütend gemacht. Ich habe gedacht, das muss ich heute ansprechen.
Was wären denn deine Forderungen, jetzt gerade bei diesem Thema Behörden, Umgang mit Menschen mit Behinderung?
Das Erste wäre Respekt und den gibt es nicht. Also man wird wirklich behandelt wie ein Stück Dreck. Die nehmen sich einen Ton raus, das ist ungeheuerlich. Und es ärgert mich, sehr, weil ich schmeiß meine Würde nicht weg, nur weil jemand mir die nicht lassen will.
Respekt ist das eine, was forderst du noch?
Dass die Leute das bekommen, was ihnen von Rechts wegen zusteht. Es ist ein Rechtsstaat angeblich und es ist ein Sozialstaat, aber es funktioniert nicht. Drum gibt es hier den Randgruppenkrawall.
Du hast von einer Selbsthilfegruppe gesprochen, die du ins Leben gerufen hast mit 5000 Teilnehmerinnen. Was steckt da dahinter? Was macht ihr?
Da geht es hauptsächlich um das persönliche Budget, weil man wird gar nicht darüber informiert. Also es ist ein Rechtsanspruch seit dem Jahr 2008 und keiner sagt einem was drüber.
Was ist das?
Das persönliche Budget ist dafür da, dass man sich selber Assistenten anstellen kann. Also man wird jetzt nicht irgendwo abgegeben in dem Heim und muss da vor sich hin vegetieren und wird um 18 Uhr ins Bett gesteckt, sondern man kann sich seine Assistenten anstellen. Also ich habe heute auch welche dabei. Und die kümmern sich dann um einen und die ersetzen oft dann die Arme und die Beine oder sie helfen beim Denken, kann ja auch mal notwendig sein. Also dass eine Unterstützung da ist für das, was man braucht.
Dass du oder alle ein selbstbestimmtes Leben führen können.
Genau, und ich habe halt oft Probleme mit dem Rollstuhl. Also im Moment fahre ich Schrott, weil die Kasse mir keinen neuen gibt und weil der Antrieb kaputt ist. Aber ich hoffe, dass er den Tag heute noch durchhält. Aber so, wenn ich jetzt mal einen Gehsteig nicht schaffe, dann ist es ja gut, wenn ein Assistent dabei ist. Dann kann er mich kippen, dann kann ich weiter. Und sonst ist es halt ein Abenteuer, das plötzlich irgendwo endet, weil ich nicht mehr weiterkomme.
Und was hat es mit dem Behindertenverband Bayern auf sich?
Ich wollte halt ein Instrument schaffen, mit dem wir uns besser wehren können, weil jetzt so Patricia Koller, das interessiert keine Sau, wenn ich irgendwas sage. Wenn aber dann der Behindertenverband Bayern was sagt, das ist dann schon wieder ein anderes Gewicht. Und dann kriegen wir auch mal Leute, die sich dafür interessieren und uns zuhören. Und früher musste ich immer schauen, ob ich irgendwo Presse auftreiben kann. Und mittlerweile ist es so, dass die sich oft bei mir melden und dann bestimmte Themen haben, nachfragen. Wo ich helfen kann, mache ich das immer. So, die kommen dann auch zur Demo und das ist schön. Das freut mich, weil damit zeigt man jetzt doch dann Interesse, was halt vorher irgendwie ziemlich untergegangen ist.
Sagt Patricia Koller vom Behindertenverband Bayern, der den Randgruppenkrawall organisiert. Koller leitet, wie wir gehört haben, ein großes Selbsthilfenetzwerk mit Fokus auf dem persönlichen Budget. Das sind staatlich finanzierte Leistungen für Menschen mit Behinderung, die ihnen die Organisation eines selbstbestimmten Lebens ermöglichen. Obwohl es darauf einen Rechtsanspruch gibt, funktioniere, laut Koller, das persönliche Budget nicht, wie es soll. Menschen mit Behinderung werde zu oft nicht zugehört, das zog sich durch viele Reden auf dem Randgruppenkrawall. Deswegen ist eine solche Veranstaltung ganz prominent, vor dem Münchner Rathaus stattfindet, wichtig. Denn hier geht es um Teilhabe am öffentlichen Diskurs und am politischen Leben. Unabdingbar in einem demokratischen Rechtsstaat. Marlene, die in einer Einrichtung der Lebenshilfe wohnt, spricht auf dem Marienplatz unter anderem über rechtliche Betreuung, über Wohnen, Respekt und über Politik.
Die Politiker hören uns nicht zu. Ganz besonders stört mich das alles immer nur über den Krieg. Geht für Krieg, wird viel Geld ausgegeben. Aber die Menschen mit Behinderung wird gespart. Wir kriegen zu wenig Geld, zum Beispiel zu wenig Taschengeld, zum Beispiel zu wenig Taxigeld. So kann ich nirgends wohin fahren. Ein Problem dabei ist auch die rechtliche Betreuung. Sie muss sich mehr Zeit für mich nehmen. Ich möchte ihr nicht immer hinterherlaufen. Auch den Betreuern beim Wohnen möchte ich nicht immer hinterherlaufen, wegen dem Geld. Ich brauche mein Geld, damit ich mir schöne Anziehsachen verhänge, Schuppe und Pflanzen kaufen, damit ich schöne Ausflüge machen kann und was mit meiner Freundinnen und unternehmen kann. Zum Thema Wohnen möchte ich noch sagen. Ich wohne in meiner Wohngruppe. Manchmal ist es mir da zu laut. Es gibt zu viel Geschrei. Manchmal werde ich da sogar gemobbt oder ausgelacht. Ich möchte mich da, wo ich wohne, wohlfühlen und sicher fühlen. Es ist nochmal einfach anstrengend, mit so vielen Leuten zusammen zu wohnen. Ich unterstütze meine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gerne. Wir müssen zusammenhalten, aber manchmal wird es zu viel. Ich brauche meine Ruhe, sonst werde ich zu nervös und zappelig. Zum Schluss mag ich noch sagen, ich möchte so sein, wie ich bin und Sachen machen, wie ich will. Manchmal bin ich schlapp, manchmal bin ich sauer, manchmal reg ich mich auf und ich bin wütend, manchmal bin ich auch stolz auf mich. Ich möchte duschen, wann ich will. Ich möchte ehemalige Windbewohnerinnen besuchen können. Ich möchte respektvoll behandelt werden und nicht ausgelacht werden. Und ich bin stolz, dass die ganzen Leute hier kommen sind. Herzlichen Dank.
Soweit Marlene, die in einer Einrichtung der Lebenshilfe wohnt, über Krieg, zu wenig Geld, mangelnde Betreuung und über das Leben in ihrer Wohngruppe. Und es geht gleich weiter mit Andi, der seit 45 Jahren in Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeitet. Seit 25 Jahren ist er Werkstattrat und ist damit für die Belange der KollegInnen zuständig. In seiner Rede spricht er über die Themen Arbeitswelt und Barrierefreiheit, bei denen es seiner Meinung nach große Probleme für Menschen mit Behinderung gibt. Zunächst aber geht es ihm um Politik und Verwaltung.
Wir haben keine Geduld mehr. Politisch wird viel geredet, aber wir spüren wenig Verbesserung. Für jede kleine Verbesserung müssen wir kämpfen. Eigentlich müssen wir viel mehr gegen Verschlechterung kämpfen. Wir sind einer Politik und Verwaltung ausgesetzt, für die das Interesse über uns, unsere Schwächen sind. Leute um uns herum, Betreuer, Gruppenleiter, Familien, Klassenlehrer, Busfahrer, Fremde trauen uns nichts zu und bevormunden uns. Wir verlangen, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleich respektvoll behandelt werden. Von Politik, Verwaltung und unseren Mitmenschen. Zur Barrierefreiheit. Seit langer Zeit sprechen wir über Barrierefreiheit. Dabei erleben wir in unserem Alltag, dass sie noch überall sind, die Barrieren. In den Behörden zum Beispiel. Bei Formularen muss ich ständig die Energie und Zeit aufbringen, mir Hilfe zu suchen. Da muss ich mich schon fragen, wollen Sie es uns schwer machen? Formulare für Unterstützung brauchen wir einfach. Barrieren gibt es auch im Internet zuhauf. Es ist unübersichtlich, dadurch fühle ich mich unsicher. Wir brauchen auch einfache und Übersichtlichkeit. Es gibt gute Beispiele wie Netzwerkfrauen, wo man die Lesefunktion hat. Mit der Vorlesefunktion kann man die Texte hören und gleichzeitig lesen. Natürlich gibt es auch noch Barrieren im öffentlichen Raum. Aufzüge sind eine volle Katastrophe. Aufzüge müssen dauerhaft instand und sauber gehalten werden. Mir ist es wichtig, dass wir Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen zusammenhalten. Zuletzt will ich über die Arbeit reden. Gerade während Corona musste ich erleben, wie Werkstatträte missachtet und ignoriert werden konnten. Dabei wäre es gerade in der Krise so wichtig gewesen, die Rechte, die Kollegen und Kolleginnen durchzusetzen. Als Werkstattrat fordere ich, den Werkstattrat rechtlich besser zu bestellen. Grundsätzlich ist das Risiko der Ausbeutung in der Werkstatt hoch. Und da frage ich mich, ich kenne eine von unseren Bezirkssprechern, die hat erzählt, in den Werkstätten ist es dann so, als wenn es keine Werkstätte gibt. Dann frage ich mich, für was sind wir Werkstätte dann da? Wir verdienen dort wenig Geld. Viele hangeln sich vom Praktikum und Außenarbeitsplatz zu Praktikum und Außenarbeitsplatz, ohne eine richtige feste Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Wir haben oft keine Wahlmöglichkeiten. Zwar wird uns innerhalb der Werkstatt Unterstützung und kann sich verschiedene Arbeitsabteilungen aussuchen, aber außerhalb der Arbeitsmarkt ist es schwierig, unmöglich, einen Job zu finden, der meine Fähigkeiten und Bedürfnisse entspricht. Ich selbst habe einen schroffen, rücksichtslosen, stressigen Arbeitswelt erlebt, in der ich keine Fehler machen durfte und nicht alle Infos mit mir geteilt wurden. Deshalb will ich zum Schluss sagen, die gesamte Arbeitswelt muss sich ändern, aber darf nicht Körper und Geist kaputt machen.
Soweit Andi, der seit 45 Jahren in Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeitet. Seit 25 Jahren ist er Werkstattrat. Er übte Kritik an Politik und Verwaltung mit einem Satz, der nachdenklich machen sollte. Wir sind einer Politik und Verwaltung ausgesetzt, für die das Interesse unsere Schwächen sind. Zitat Ende. Politik und Verwaltung wären eigentlich dazu verpflichtet, Menschen so zu behandeln, dass alle die gleichen Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben haben. Letztes Thema für heute. Der LoRa-Mitarbeiter, der auf dem Randgruppenkrawall unterwegs war, sah auf der Demo eine Person mit einem T-Shirt mit Aufschrift Liegend-Demo bzw. Initiative Liegend-Demo. Neugierig geworden, hat er bei der Person nachgefragt, was es damit auf sich hat. Hören wir Max Schwarz vom Leitungsteam der Initiative Liegend-Demo.
Liegend-Demo, weil die Betroffenen eben tatsächlich liegen müssen teilweise. Es geht um die Krankheit MECFS.
Was heißt das?
Myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Das ist der Name der Krankheit und sie ist eine der schwersten Folgen auch von Long-Covid. Also es ist nicht dasselbe wie Long-Covid, aber viele Leute, die Long-Covid hatten, entwickeln dann MECFS daraus. Und MECFS bedeutet eine Belastungsintoleranz, das heißt, die Betroffenen, wenn sie sich belasten, haben danach furchtbare Symptome von Schmerzen über Übelkeit, über überhaupt nicht mehr aus dem Bett rauskommen können, Wahrnehmungsprobleme. Es ist wirklich eine Hölle auf Erden.
Jetzt organisieren Sie diesen Protest der Menschen, die davon betroffen sind. Warum ist dieser Protest nötig?
Der Protest ist nötig, weil die Betroffenen von MECFS relativ zu ihrer Anzahl und relativ zu der Schwere der Krankheit viel zu wenig Unterstützung erfahren. Wir reden von über 600.000 Betroffenen in Deutschland. Das sind Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Also die Dunkelziffer sollte noch höher sein. Das sind ja nur offizielle Diagnosen, die eben ein Arzt gestellt hat. Und es laufen viele Leute rum, die wissen nicht, was sie haben. Die denken einfach, ich bin erschöpft und was ist mit mir los? Ist es was Psychosomatisches? Und es ist eben häufig nicht psychosomatisch. Also MECFS ist definitiv eine körperliche Erkrankung. Es gibt auch starke Evidenz dafür. Aber was genau der Pathomechanismus ist, ist noch unklar. Wenn wir zum Beispiel uns angucken, wie viel Forschungsgelder es für AIDS gibt, relativ zu der Anzahl der AIDS-Kranken, dann ist das 10-mal so hoch wie das, was es für MECFS gibt. Also das ist unfair. Natürlich sind wir auch für AIDS-Forschung, aber wir wollen eine Gerechtigkeit bei der Vergabe von Mitteln.
Es fehlt an Unterstützung. Welche Unterstützung wird nicht geleistet, also medizinische?
Was wir natürlich primär wollen, das ist eine Heilung oder zumindest, dass die Symptome weggehen oder zumindest deutlich weniger werden. Das dauert möglicherweise aber noch länger. Aber die Nahziele, die mittelfristigen Ziele, die erreichbar wären, wenn der politische Wille da wäre, das ist Versorgung. Versorgung und Anerkennung der Krankheit. Wir reden hier über Menschen, die teilweise wirklich in ihrem eigenen Dreck im Bett liegen und quasi den ganzen Tag über begleiteten Suizid nachdenken, die wirklich im Stich gelassen werden, und das kann so nicht weitergehen.
Jetzt haben Sie gesagt, es fehlt an Betreuung, aber Sie haben auch gesagt, es fehlt an Anerkennung. Aber die Krankheit als solches ist schon anerkannt als Krankheit, oder fehlt es da auch noch in der Ärzteschaft?
Die Krankheit ist seit den 60er Jahren von der Weltgesundheitsorganisation als neuroimmunologische Krankheit anerkannt. Es gibt auch einen ICD-Code für diese Krankheit, aber das hilft ja nichts, wenn in der Praxis die Ärzte einen in die psychosomatische Schiene stecken. Wenn die sagen, ja, das ist alles nur in ihrem Kopf, sie drücken sich nur vor dem richtigen Leben, dann hilft uns das ja nichts. Und das ist ja absurd. Also es gibt so viele Leute, die hatten vor der Erkrankung ein fast perfektes Leben. Warum sollten diese Leute das wegwerfen, um den ganzen Tag nur zu Hause zu sein und vom Almosen des Staates abhängig zu sein? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Was macht man denn da jetzt? Wo setzt man denn da den Hebel an, dass die Ärzte in die Pötte kommen, dass vielleicht auch die Krankenkassen in die Pötte kommen? Muss da die Politik ran, oder wie schafft man das, dass sich um diese Menschen und um diese Krankheit gekümmert wird?
Der wichtigste Hebel politisch ist immer das Geld. Traurig, aber wahr. Die meisten Leute bewegen sich erst, wenn es finanziell wehtut. Die MECFS Research Foundation, ein wichtiges Forschungsinstitut in Deutschland zu diesem Thema, hat rausgerechnet, dass viele, viele Milliarden jedes Jahr am Bruttoinlandsprodukt verloren gehen durch die Betroffenen von MECFS, die nicht arbeiten können. So, und das sollte die Politik ernst nehmen, ganz zu schweigen von dem menschlichen Leid, was alleine ja schon genug Motivation erzeugen müsste, was aber offensichtlich nicht reicht.
Deswegen gibt es ja die Initiative Liegendemo. Wie hat denn das mit der Liegendemo angefangen? Wo hat die erste stattgefunden?
Grit Buggenhagen hat vor gut 2 Jahren, war das glaube ich, die Initiative Liegendemo gegründet, weil sie erkannt hat, dass diese Demonstrationen nicht stattfinden werden, wenn wir sie nicht selber machen. Das heißt, viele Betroffene schleppen sich dann eben in die Innenstädte, um zu demonstrieren. Natürlich gibt es auch Angehörige, meistens sind es ja die Angehörigen, die dann pflegen, die dann mitkommen. Wir machen uns laut für diese Erkrankung, für die Betroffenen, und wir werden auch weiterhin jedes Jahr viele Demos bundesweit machen, um Aufmerksamkeit und unsere Rechte durchzusetzen.
Hat denn in München auch schon eine Liegendemo stattgefunden?
In München haben schon ungefähr 4 Liegendemos stattgefunden. Die nächste ist am 9. August. Alles, was man dazu wissen muss, findet man auf Instagram unter Liegendemo zusammengeschrieben.
Die Demo findet am 9. August statt. Wo denn?
15 Uhr, Treffpunkt, Sendlinger Torplatz vor dem alten Kino.
Soweit Max Schwarz vom Leitungsteam der Initiative Liegendemo. Zum Schluss noch eine Kritik in eigener Sache. Auch LoRa ermöglicht es Menschen im Rollstuhl nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen zum Sender zu gelangen und so am Radioleben vor Ort teilzunehmen. Wenn man das Recht auf Teilhabe für alle Menschen gerade in einem Radio wie LoRa ernst nehmen will, kann das nicht so bleiben. Und damit sind wir am Ende des 10. Beitrags aus der Reihe Solidarität und Teilhabe facettengesellschaftlichen Zusammenhalts in München angelangt. Die Reihe wird gefördert von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, BLM.